Da gibt es sozusagen in der Mehrheit der Gesellschaft, glaube ich, schon dieses, lass uns jetzt erneuerbar werden. Und deswegen muss Politik jetzt, glaube ich, da wo Konflikte sind, nicht Pflaster verteilen und sagen so, ja, ist ein Konflikt, ziehen wir mal weiter, sondern das jetzt wirklich versuchen zu lösen.
Salon 5. Hallo und herzlich willkommen allerseits, alle Zuhörenden, alle Zuschauer und auch an dich, Mona. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein. Würdest du dich einmal für die späteren Zuhörer einmal vorstellen, damit die wissen, wer du bist, was du machst?
Ja, hallo Magnus, ich bin Mona Neubauer, bin hier in Nordrhein-Westfalen Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und stellvertretende Ministerpräsidentin im wunderschönen Nordrhein-Westfalen.
Sehr schön. Und was genau sind so die Aufgaben für eine Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie?
Die Transformation, also den Umbau unseres starken Industriestandortes hin zur Klimaneutralität. Nicht weniger habe ich mir vorgenommen, jetzt in den nächsten 5 Jahren, wir sind ja immer für eine bestimmte Zeit nur gewählt als Ministerinnen und Minister, und da wollen wir die Weichen stellen, dass Nordrhein-Westfalen auf Basis von erneuerbaren Energien, also Wind und Sonne und grünem Wasserstoff, weiterhin gute Arbeitsplätze, gute Ausbildungsmöglichkeiten bietet, damit wir weiterhin hier einen Wohlstand haben, gut leben zu können. Ja.
Okay, und findest du, dass diese Themen, das sind ja in manchen Bereichen schon sehr unterschiedliche Themen, sehr heiß, der Kaffee, ne?
Der ist wirklich sehr heiß. Man wurde hier gerade Kaffee gebracht und ich habe krass die Zunge verbrannt, aber es geht noch mit Sprechen.
Ja, dann ist ja gut. Was ich fragen wollte, wie sich die verschiedenen Themen da kombinieren lassen, ob es da Komplikationen gibt, Konflikte manchmal bei den verschiedenen Themenbereichen, für die sie zuständig sind.
Wir wollten uns doch duzen, Magnus.
Tut mir leid. Das ist die Macht der Gewohnheit.
Oh Gott, bin ich so, sehe ich so Respekt ein. Nee, das ist vielleicht auch aus Mitgefühl für die verbrannte Zunge. Lässt sich also Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie verbinden?
Ja, und, oder ob und wo ist da vielleicht?
Na klar gibt es da Konfliktfelder, ne? Weil ich sag mal, wir ja lange nicht da sind, wo wir sein müssten. Wir führen dieses Gespräch ja gerade in Zeiten explodierender Preise, die alle zahlen müssen für Energie. Und da trifft es nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch die Wirtschaft, und die fordert natürlich jetzt mit Hochdruck, kümmert euch, die Erneuerbaren bereitzustellen, und fordert aber darüber hinaus auch, dass man sie nicht überfordert in dem, was jetzt zu tun ist. Das heißt, es gibt wirklich viel zu tun, aber es gibt vor allem die gute Nachricht, dass die, getrieben von übrigens denen, die jung sind in den Unternehmen, die Anforderungen auch aus den Beschäftigten bekommen. So, wir wollen hier klimaneutral produzieren, egal ob es eine Bäckerei ist, ein Chemiekonzern, eine Glaserei oder Metallverarbeitung, Schreinerei, egal so, ne? Also da gibt es sozusagen in der Mehrheit der Gesellschaft, glaube ich, schon dieses, lass uns jetzt erneuerbar werden. Und deswegen muss Politik jetzt, glaube ich, da wo Konflikte sind, nicht Pflaster verteilen und sagen so, ja, ist ein Konflikt, ziehen wir mal weiter, sondern das jetzt wirklich versuchen zu lösen.
Okay. Und inwiefern findest du, dass Jugendliche zu dem Thema Klimaschutz und Energie, das sind ja Themen, die von den Jugendlichen oft angesprochen werden, inwiefern sich die Jugendlichen da einbinden und einbezogen werden? Also findest du, dass die da ausreichend sich beteiligen auch? Und auch einbezogen werden?
Ich will jetzt nicht auf sozusagen the one and only wertvoller Diskursgestalter Fridays for Future verweisen, will aber darauf hinweisen, dass genau die Art und Weise, wie damals gerade die das Leben in Anführungszeichen noch so vor sich haben, wie die darauf aufmerksam gemacht haben, dass es ihnen eben nicht egal ist, in welcher Welt sie leben. Dass sie sehen, dass die jetzt an den Tischen, an den Schreibtischen der Macht, der Gestaltungsmöglichkeit sitzen. Sie von denen auch erwarten, dass sie es besser machen, weil sie in der Vergangenheit die Dinge eben nicht Richtung Klimaschutz zum Beispiel ausgerichtet haben. Insofern gibt es eine politisierte, eine interessierte Jugend in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir ernst nehmen, wem die Zukunft gehört. Also, dass wir sagen, wir holen die aktiv rein und wollen genau von denen wissen, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Weil die Bereitschaft zur Veränderung auch nochmal deutlich stärker ausgeprägt ist bei jungen Menschen als bei jemandem, der ja auch nachvollziehbar, wenn man 25 Jahre die Dinge schon so macht, wie man sie macht, dann dauert es ein bisschen, bis man zur Veränderung bereit ist. Und die Kraft, den Ideenreichtum und die Leidenschaft dafür, dass man es gut hinkriegen kann bei all den Herausforderungen, die in jungen Menschen häufig steckt, das zu nutzen, ist, glaube ich, eine echte Chance. Deswegen wären wir bescheuert in der Politik, wenn wir nicht versuchen würden, diese Teilhabe von jungen Menschen zu verstärken in den Prozessen.
Okay. Und glaubst du jetzt ganz konkret, dass die Jugendlichen da genug machen und auch genügend einbezogen werden?
Ne, das sind ja zwei Dinge. Das eine ist so, ne, werden die genug einbezogen? Da sind ja die gefragt, die die Prozesse gestalten, also Politik zum Beispiel. Und tun die genug? Das ist dann sozusagen adressiert an junge Menschen. Mhm. Wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht, ich hatte eine Jugend, ich bin 45 Jahre alt, das kann ich dann hier jetzt auch mal transparent machen. Meine Jugend war also so 90er, also in den 90ern. Und ich hatte da ehrlicherweise eine sehr sorgenfreie Jugend, ne? Also bei mir gab es keine Corona-Pandemie, kein Schulbetrieb, keine Ausbildung, kein Hochschulbetrieb unter Corona-Bedingungen, Fernunterricht oder whatever, sondern ich hatte die Gelegenheit, gerade in jugendlichen Lebensjahren das zu machen, was man halt macht, wenn man jung ist, so, ne? Sich selber entdecken, gucken, wo sind meine Grenzen irgendwie, neue Freundschaften, neue Bekanntschaften bilden, irgendwie sich die Welt angucken, so. Und das ist jetzt ja für viele Jugendliche in den letzten zwei Jahren echt eine krasse Nummer gewesen, so. Und dass aber die Jugend einfach, glaube ich, miteinander da auch im Gespräch sein muss, weil es ja auch nicht alle Jugendlichen oder alle jungen Menschen sind, die in Fridays for Future sozusagen ihr Bewegungsmomentum haben oder sagen so, doch, das ist das, wo ich hin will, sondern es natürlich eine sehr heterogene, vielfältige Meinungslandschaft gibt bei jungen Menschen. So, ich glaube, als junge Menschen zu versuchen, so gut wie möglich miteinander über Zukunft zu diskutieren, auszuhalten, dass es unterschiedliche Meinungen geben kann und diese Vielfalt auch als einen Wert sozusagen, der, wenn er sich reibt, auch was Gutes Neues produzieren kann. So, das wäre eine Erwartung, die ich an junge Menschen hätte, dass sie sich miteinander um beste Lösungen auch streiten. Also nicht die Jungen sollen das unter sich ausmachen, so meine ich das nicht, aber sich nicht genug sein in der Seifenblase, in der man sich gerade bewegt.
Okay. Wie kann man komplexe Themen wie Industrie und Wirtschaft, jetzt, wir haben über die anderen Themen wie Klimaschutz und Energie hatten wir geredet, jetzt zu Industrie und Wirtschaft für Jugendliche ein bisschen verständlicher und durchschaubarer machen, weil ich hatte das für mich zum Beispiel so, dass ich, als ich groß geworden bin und mir das Thema Politik angeguckt habe und so Themen wie Industrie und Wirtschaft, die waren für mich so gar nicht greifbar und ich konnte mir so nicht so richtig darunter vorstellen, was genau damit gemeint ist, was das alles für Bereiche sind, und da hatte ich mich gefragt, wie man das vielleicht für Jugendliche so ein bisschen anschaulicher, sag ich mal, wie das funktionieren kann, dass die da ein bisschen mehr den Durchblick haben, worum es da genau geht und alles.
Ich kann ja vielleicht mal sagen, wie ist das bei mir eigentlich gelaufen, als ich jung war, ne? Wie habe ich irgendwie so verstanden, Durchblick Wirtschaft, was will ich eigentlich mal machen? Das ist ja auch eine Frage, die durchaus prägend ist, wenn man jung ist. Und bei mir war es so, ich war im Theaterbereich ehrenamtlich engagiert. Und dann auf einem von diesen Theaterfestivals durch Zufall jemanden getroffen, der was gemacht hat, wo ich mir dachte, ach, das klingt ja nach einer spannenden beruflichen Tätigkeit. Ich gucke mir das mal an, was der gemacht hat, was hat der für eine Ausbildung gemacht, und vielleicht ist das ja was für mich. Also, glaube ich, brauchen wir Orte, wo junge Menschen in Kontakt kommen, ganz konkret zu überlegen, erstens, was bedeutet Wirtschaft, also das abstrakte Ding Wirtschaft, wie kann ich später in meinem Leben, wenn ich mit meiner Schulbildung sozusagen fertig bin, in eine Ausbildung, in eine Weiterbildung gehen. Das zum einen, dass sich da die Systeme öffnen müssen füreinander. Also dass alle Branchen quasi die Türen aufmachen sollten und sagen sollten, kommt rein, ihr jungen Menschen, guckt euch an, was wir hier ganz konkret veranstalten, was ihr hier an Kompetenzen erwerben, an Expertise, an Aufstiegsmöglichkeiten habt. Und auf der anderen Seite, dass Schule aber eben auch konkreter und praxisorientierter über die Themen Wirtschaft oder Politik redet. Und das eine ist, dass man sagt irgendwie, dass Demokratie beigebracht wird über so funktioniert Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Das sind die verschiedenen Gewalten, die haben ihre Macht geteilt untereinander. Und das andere ist, dass man ja auch Schule so organisieren kann, dass man Demokratie einfach lebt. Also weil Wahlen durchgeführt werden, mit Wahlkämpfen verbunden, wer wird hier Klassensprecherin, Schülersprecher, you name it, dass wir über sowas wie Schülerfirmen auch so funktioniert Wirtschaften, also Einkauf, Umsatz, Gewinn und so. Und so kann man reinvestieren. Also dass man es quasi versucht, nicht sowas zu machen, was mit dem Leben nichts zu tun hat. Politik muss man, also ne, es muss um Himmels Willen ja nicht jeder und jeder Politikerin werden, wobei es super ist, sich über demokratische Parteien am demokratischen, an der demokratischen Diskussion zu beteiligen. Ich will das nicht schlecht reden, aber zu verstehen, was ist eigentlich der Wert, Staatsbürgerin in einer Demokratie zu sein, welche Rechte habe ich, aber auch welche Pflichten sind damit vielleicht verbunden, nämlich zu nutzen, dass ich frei mich äußern darf, dass ich sozusagen selbstbestimmt agieren darf, dass Frauen nicht diskriminiert werden gegenüber Männern. Das ist der Wert, der eigentlich in Politik immer wieder verhandelt wird, weil er im Grundgesetz festgeschrieben ist. Und das ganz praktisch umzusetzen im Alltag ist, glaube ich, ein guter Angang, um es lebensnah zu machen für Jugendliche und junge Menschen.
Also zum Thema.
Ein bisschen zu lang, ne?
Ach, alles gut.
Wirklich?
Ja, alles gut, kein Problem. Zum Stichwort lebensnah, du hattest gesagt, dass man einerseits in der Schule das ein bisschen einbringen kann und andererseits auch am besten praktisch bei Veranstaltungen, dass die jungen Leute das dann direkt von denen, die in der Materie sind, sag ich mal, dass das so lernen, dass das so die besten Angehensweisen wären, um das so ein bisschen näher zu bringen den jungen Leuten.
Ja, ich glaube, abstrakt von irgendwas reden, also so geht es mir zumindest, ja, das ist dann interessant, aber dann fehlt sozusagen, was hat das mit mir zu tun?
Ja,
und es gibt ja Möglichkeiten, genau, sich zu connecten, zu sagen so, ah, jetzt bin ich Teil davon, jetzt verstehe ich so, ne? Jetzt merke ich, ich kann, also übrigens großartiges Gefühl, wenn man merkt, ich kann hier was bewirken. So, ne? Also ich bin sozusagen in dem, was ich kann und jeder und jede kann was. Ausrufezeichen. Es gibt niemanden, der nichts kann. Und zu versuchen, zu unterstützen, dass man das selber merkt, dass man was kann, dass man was bewirken kann, so, ne? Das ist, finde ich, das ist die Kraft, die man zusammenbringen kann unter Menschen. Und das ist super, wenn wir das da, wo es, ich sag mal, jetzt relativ einfach noch ist, weil junge Menschen zum Beispiel ja durch die Schulpflicht Schulen besuchen. Dann sollte man das da auf alle Fälle auch nutzen. Aber das andere ist, dass ich finde, wir auch überlegen müssen, wie gehen wir eigentlich mit vorbildhaften jungen Menschen dann meinetwegen auch an die dran, die nicht mehr die Schule besuchen, sondern die schon erwachsen sind, ne? Also wo können da zum Beispiel auch Betriebe, Gewerkschaften irgendwie, wie können die Sportvereine so, ne? Wo kann da auch nochmal ein Stück weit mehr dieses Demokratie, Politik und Wirtschaft, die Zusammenhänge, wie kann man das auch nochmal besser erlebbar machen?
Okay. Ein bisschen zurückgreifend auf das Gespräch, was du gerade auf der großen Bühne hattest. Du hast ja mit Herr Leminski unter anderem über die Abhängigkeit gegenüber Russland gesprochen und darauf wollte ich so ein bisschen eingehen. Vor allem in den kälteren Monaten ist das jetzt ja so. Kannst du noch einmal für unsere Zuhörer und für uns so ein bisschen diese Abhängigkeit einschätzen, wie du das siehst?
Also, wir haben in Nordrhein-Westfalen fast 65% der Wohnungen mit Gas beheizt. Das heißt, wir verbrauchen relativ viel Gas. Jetzt gibt es den Angriffskrieg von Wladimir Putin gegen die Menschen in der Ukraine und die eindeutige, einheitliche Erklärung Europas, das nicht passieren zu lassen, sondern dem was entgegenzusetzen. Darüber, dass wir versuchen, so schnell wie möglich kein russisches Gas mehr verbrauchen zu müssen. Im Moment haben wir eine relativ hohe Abhängigkeit. Im letzten Jahr waren das 55% des Gases, was hier verbraucht wurde, kam aus Russland. Jetzt, seit der Krieg ausgebrochen ist gegen die Menschen in der Ukraine, und das ist jetzt ja ein halbes Jahr her, ist da schon deutlich was passiert an Verringerung dieser Unabhängigkeit. Also Zielstellung ist, dass wir Anfang 2023 auf 30% runtergegangen sind. Und das ist auch notwendig, weil darüber, dass wir das Gas von Wladimir Putin kaufen müssen, weil wir erpressbar sind, weil wir nicht ausreichend aus anderen Quellen das Gas jetzt zumindest noch nicht kriegen, bezahlen wir sozusagen seine Kriegskasse mit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gas einsparen. Und das hat ganz konkret dann was damit zu tun, wie jede und jeder, glaube ich, auch mit dazu beitragen kann, zum Beispiel, dass man einfach einen bewussten Umgang mit Energie hat. Ne? Also, dass man es nicht für selbstverständlich nimmt, dass, keine Ahnung, die Heizung 24 Stunden durchbollert oder die Lichter immer an sind oder, keine Ahnung, die Playstation, die Rechner, die Fernseher immer auf Standby hängen, so, ne? Sondern dass man sagt, so Moment, Energie ist eben gerade nicht günstig, also mache ich einen bewussten Umgang damit und guck mal irgendwie in meiner Wohnung, in meinem Zimmer, wo kann ich eigentlich was machen? Diskutiere da mal irgendwie oder sag auch mal in der Schule, lass uns bitte mal diskutieren darüber, was können wir machen? So. Also diese einseitige Abhängigkeit kriegen wir gerade total teuer zu stehen. Ich will aber auch eine Sache sagen, weil es eben auch klar geregelt ist, dass europaweit eine Verordnung gilt, die sagt, es gibt die Security of Supply, also die Sicherheit von Gaszulieferungen, vor allem für die privaten Häuser, für den sozialen Sektor und für Bildungseinrichtungen. Wir müssen aber ein Eigeninteresse haben, dass wir, weil das gesichert ist, dass da Gas sozusagen prioritär hingeliefert werden muss. Weil wir aber auf der anderen Seite ja auch sichern wollen, dass unsere Wirtschaft und Industrie, die teilweise das Gas einfach braucht, um zum Beispiel bestimmte Produkte für Lebensmittel, für Medikamente, für Stahl herzustellen, brauchen die ganz konkret die Moleküle des Gases. Also helfen wir, die wir abgesichert sind, ihr habt warme Wohnungen. Wir bitten euch, guckt, ob ihr die Temperatur absenken könnt. So, strengt euch mit an, dass wir einsparen. So, dass wir darüber eben auch dazu beitragen können, dass die Industrie und die Wirtschaft ausreichend Gas hat und damit die Arbeitsplätze gesichert werden.
Ja, ich hatte mir auch als nächste Frage schon aufgeschrieben, was es für Möglichkeiten gibt, mit den Gasausgaben nicht die Kriegskasse von Putin zu füllen. Du hattest das gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass jeder Einzelne für sich gucken kann, dass er das Gas nicht für selbstverständlich nimmt. Aber jetzt ein bisschen im größeren Sinne, was da so die Pläne sind, wie man das umgeht, so ein bisschen.
Ja, also da muss man ja sagen, der Bundeswirtschaftsminister Habeck ist wirklich ganz gut unterwegs, würde ich mal sagen, weil er Folgendes macht, nämlich andere Länder akquirieren, also aus anderen Ländern als Russland Gas beziehen. Das ist ein ganz wichtiger und ehrlicherweise auch ein riesengroßer Part, den man jetzt übernehmen muss. Und die gute Nachricht ist, das, was wir aus Norwegen an Gas kriegen, das, was wir aus Belgien und den Niederlanden an Gas kriegen, ist deutlich, deutlich mehr als in den letzten Jahren. Jetzt gerade haben wir ungefähr eine Zulieferung von norwegischem Gas von 37% und von belgischem und holländischem von 39%. So, das heißt, da die Verfügbarkeiten aufzustocken, man nennt das Diversifizierung der Gaslieferung, also vielfältige Aufträge oder Verträge machen, damit wir eben das nicht mehr einseitig abhängig sind. Das ist das eine und das andere ist, und das ist für eine grüne Wirtschaftsministerin not easy to handle, dass wir, um Gas zu sparen, auch ermöglichen, dass kurzfristig jetzt für eine bestimmte Zeit Kohlekraftwerke wieder zurück ans Netz gehen. Das ist für die Bewältigung der Klimakrise richtig krass. So, aber das ist, glaube ich, der Pragmatismus, den wir in Zeiten dieses Ukraine-Krieges an den Tag legen müssen als Politik. Und das Versprechen, was ich abgebe, ist, dass zeitgleich ambitioniert der Ausbau der Erneuerbaren vorangetrieben wird.
Ja. Glaubst du denn, dass das Ruhrgebiet im Hinblick darauf durch den industriellen Hintergrund da Vor- oder Nachteile gegenüber anderen Bundesländern hat, wenn es in Sachen Gas sparen und sowas geht?
Erstmal bin ich ganz beeindruckt von den Unternehmen im Ruhrgebiet. Das sind klar die großen, ne, die man so kennt. Also Evonik und Thyssen und die quasi die Großabnehmer sind. Aber die vielen, vielen, die da sozusagen als kleine Betriebe, als mittelständische Betriebe eben auch für den Wohlstand im Ruhrgebiet mitsorgen, die Arbeitsplätze stellen, so, mich beeindruckt wirklich zutiefst, wie die selber nochmal in der Lage sind, richtig Energie einzusparen. Also ne, wie die in ihren Prozessen einfach sagen, so Moment, wir werden effizienter. Und ich glaube, insofern soll das jetzt nicht doof klingen, aber aus der Not heraus sind da jetzt, glaube ich, auch teilweise richtige Innovationssprünge zu vermerken. Und das ist am Ende das, wie wir zukunftsfähig bleiben als Industriestandort, wie das Ruhrgebiet zukunftsfähig agieren kann auf dem Markt. Politik muss unterstützen, den Rahmen richtig zu setzen, damit die Innovationen Richtung Klimaneutralität, Richtung grüner Industrie, Richtung Verbindung von Innovation, Klimaneutralität und Digitalisierung laufen. So. Aber was da an Kraft in den Hirnen der Beschäftigten steckt, wirklich, was da an Ideen auch von Azubis in Unternehmen entwickelt wird, gerade jetzt, weil man die Dinge komplett neu denken muss. So, ne? Wenn ich jetzt Unternehmen besucht habe, wo ich mir echt dachte, so wow, wie krass seid ihr eigentlich drauf? Ihr seid irgendwie im zweiten Ausbildungsjahr und macht die Idee, wie man es noch mal besser hinkriegt. So, also Innovationspotenzial, ich glaube auch ein Innovationsdruck durch die Preise. Krise ist immer eine Herausforderung, aber kann eben auch immer eine Chance sein. Und wir tun als Landesregierung alles dafür, dass wir nicht unwiederbringlich bestimmte Industriezweige verlieren. Aber es ist eine harte Arbeit, man muss konzentriert arbeiten, weil der Weltmarkt und der Energiepreis an anderen Teilen der Erde nicht so hoch ist wie bei uns und das natürlich auch für Unternehmen dann attraktiv ist zu sagen, wisst ihr was, dann gehe ich woanders hin. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir diese Köpfe, die jetzt noch in Ausbildung stecken, in der Schule sitzen oder so, dass wir die wirklich bestmöglich auf ein Leben vorbereiten, weil genau die unsere Zukunft, unsere Rohstoffe, wenn man so will, also das, was wir halt haben, Wissen, Kreativität, die Fähigkeit der Menschen, das können wir bieten als Nordrhein-Westfalen. Keine Rohstoffe, aber vielleicht ist das der eigentlich größere Schatz.
Hast du einen konkreten paar Beispiele für so Innovationen oder Ideen, die das so voranbringen?
Zum Beispiel in der Stahlproduktion gibt es ein Abfallprodukt. Das wird im Moment dafür verwendet, Zement herzustellen. Jetzt gibt es in der Stahlproduktion die Notwendigkeit, weil die Abnehmer des Stahls sagen, wir wollen übrigens grünen Stahl, diesen Produktionsprozess umzustellen. Das heißt, ohne Gas, sondern mit Wasserstoffstahl zu produzieren. Wenn man das aber macht, gibt es dieses Abfallprodukt nicht mehr. Das bedeutet, jetzt hat die Zementindustrie ein Problem, weil Nebenprodukt aus herkömmlichem Stahl gibt es nicht mehr. Jetzt muss Zement quasi wieder zurück auf Vor-Innovation und wird damit sozusagen schlechter in seinen Klimagasausstößen. Und was passiert da in Duisburg? Es ist eine kluge Kollaboration von einem Entsorgungsunternehmen, von natürlich dem Stahlunternehmen, der Zementindustrie und einem Institut für Baustoff- und Metall sozusagen Wissenschaften, die jetzt einfach im Feldversuch sind, zu sagen, das könnte die Innovation sein, wie wir trotzdem aus den Nebenprodukten, die noch anfallen, was machen, was der Zementindustrie am Ende wieder hilft. Also es ist viel Tüfteln und Forschen und ich will explizit sagen, das Tüfteln und Forschen, ja, findet natürlich auch in so großen Forschungsinstituten wie Fraunhofer oder so Exzellenz-Unis statt und das ist auch unverzichtbar. Aber es passiert eben auch durch die Arbeit derer, die da ganz konkret die Ideen im Stahlkochen, im Verwerten von Rohstoffen, die heute noch Abfall heißen, irgendwie sich da einbringen. Also es gibt die guten Ideen, die gehen alle Richtungen. Wir arbeiten wir wirtschaften nicht mehr linear, also wir machen vorne was in Produktionsprozess und hinten kommt Abfall raus, sondern wir produzieren im Kreis. Also wir fangen gar nicht an zu produzieren in der Idee, einen Abfall zu haben, sondern alles, was wir reinpacken, begreifen wir als Rohstoffe. Das hilft übrigens auch dabei, dass man zum Beispiel, wenn man fortan Batterien braucht, um Sachen zu speichern, wenn man beim Batterienproduktionsprozess die Rohstoffe, die wertvoll sind, die nicht in Nordrhein-Westfalen unter der Erde liegen, sondern in anderen Teilen der Welt. Wenn wir das aber so einsetzen, dass wir sagen, wir halten das einfach immer im Kreislauf, schonen wir den Planeten Erde, auf dem wir alle gerne leben und wo wir in der Verpflichtung stehen, das so zu organisieren, dass auch nachfolgende Generationen das noch machen können.
Also gerne weitere solche Innovationen und Ideen.
Absolut.
Ja, stimme ich auch zu.
Gut.
Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ich will dafür werben, dass es wirklich eine krasse Zeit ist, in der wir gerade sind, und dass es total nachvollziehbar ist, dass man da auch echt mal wütend wird und unzufrieden und alles so, ne? Weil ich meine, wie groß ist der Spaß, wenn einfach alles zu teuer ist für das, was man an Geld hat? Aber ich will hart dafür werben, dass wir zusammenbleiben, so, ne? Dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen, dass wir zum Beispiel Salon 5 und eure Angebote, ihr macht ja permanent quasi Dialogangebote, so, ne? dass das genutzt wird, dass man sagt so, ey, es reicht mir ehrlich, aber dass man miteinander im Gespräch bleibt, dass man hart miteinander diskutiert, auch gerne streitet, ne? Aber dass man sich nicht verliert in diesen Krisenzeiten, sondern dass man weiß, wir gehen mit einer Entschlossenheit für eine gute, für eine bessere Zukunft in diese Krise. Wir streiten hart miteinander, aber nie, um über das Problem gestritten zu haben, sondern in dem Versuch, eine Lösung zu finden. Dann, glaube ich, kriegen wir es gut hin. Also ich werbe dafür, lass uns beieinander bleiben in aller Streitlust. Das ist nämlich nichts Schlimmes zu streiten, sondern das ist was wir machen können, weil wir frei und selbstbestimmt hier leben können. Danke für den guten Talk mit dir, lieber Magnus.
Gerne, gerne. Ich habe auch zu danken für die Zeit, für das Interview. Und ich würde sagen, tschüss und bis vielleicht zum nächsten Mal.
Tschö, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.